Take 2, Geschichten vom Scheitern. Mein Name ist Henning Beckhoff und gemeinsam mit Pauline Rönneberg hoste ich den ersten Podcast des Bundesverband Regie.
Ein Jahr lang sprechen wir mit Filmschaffenden über das, worüber in unserer Branche viel zu wenig gesprochen wird. Über Projekte, die nie realisiert wurden, über Ideen, die in der Entwicklung oder im Kopf stecken geblieben sind, Drehbücher, die nicht verfilmt werden konnten und Filme, die es nur in Gedanken gibt. Kurz über das, was nicht oder was noch nicht klappt und was wir daraus beim Filmemachen lernen können.
Heute bei uns zu Gast Christoph Hochhäusler. Er ist Regisseur, Autor, Publizist und Dozent. Seine bisher 7 Kinofilme liefen auf den großen Festivals in Cannes, Berlin, Locarno und Rom. Darunter waren Titel wie Milchwald, Falscher Bekenner, Unter dir die Stadt und zuletzt La Mort Viendra. Er ist Gründer und Mitherausgeber der Filmzeitschrift Revolver und hat den deutschen Autorenfilm der letzten 20 Jahre entscheidend mitgeprägt.
Lieber Christoph, wie schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Jetzt auch an dich. Die Einstiegsfrage, die wir bisher all unseren Gästen und Gästinnen gestellt haben: Was bedeutet für dich Scheitern?
Es ist jetzt erstmal eine Vokabel, mit der ich gar nicht so oft umgehe. Aber ich habe einen Satz für mich mal aufgeschrieben im Kampf mit einem meiner Projekte. Jeder Film ist die Ruine seiner Ambition. Also als Ruinenkünstler sozusagen würde ich mich schon sehen. Also weil man sich immer mehr vornimmt, man immer eigentlich weiter zielt. Das muss wahrscheinlich auch so sein. Und im besten Fall dann eine Ruine bekommt von dem, was man eigentlich machen wollte. Und die Ruine kann auch noch gelingen, in dem Sinne, als dass sie eben davon kündet, was sie sein wollte und vielleicht sogar in den Lücken oder Unfertigkeiten oder, sag ich mal, Unfällen mehr ist als das, was man wollte. Also vieles von dem, was man macht, entzieht sich ja der eigenen Kontrolle. Und das ist durchaus auch gut so. So würde ich sagen. Also mit den Ruinen habe ich mich schon oft beschäftigt, mit den Ruinen meiner hochfliegenden Pläne.
Würdest du denn dann sagen, also wenn das Scheitern wie eine Ruine ist, dass du von Anfang an versuchst, diese Ruinen zu konstruieren? Oder?
Nein. Ich würde immer sagen, ich versuche, den besten Film aller Zeiten zu machen, wie es Kubrick immer formuliert hat. Das ist mir sehr nahe. Also maximale Ambition. Ich weiß natürlich um einige meiner Grenzen, aber die Idee ist erstmal, einen Film zu machen, den es noch nie gab, den es geben muss und der sozusagen auch Territorium erobert, sozusagen.
Ich finde es so spannend, dass du ein Gebäude wählst als Bild, weil du ja auch Architektur studiert hast und das hat ja ganz viel mit Präzision und Perfektion und auch großen Visionen zu tun, also das, was du beschreibst. Aber eine Ruine finde ich auch insofern spannend, weil da steckt für mich in dem Bild Ruine etwas drin, was auch über die Zeit zerfällt. Also die Zeit steckt für mich in der Ruine. Vielleicht erzähl mal ein bisschen was über diesen Prozess von dem Gebäude, was perfekt ist, bis du dann vor dieser Ruine stehst, was da alles über die Zeit erodiert sozusagen bei den
Ideen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ob ein Film bleibt im weitesten Sinne, wissen wir ja sowieso nicht. Und bleiben im menschlichen Maßstab ist ja ohnehin extrem relativ. Und ja, die meisten, und auch das gehört zur traurigen, finde ich, Wahrheit des deutschen Films, die meisten Projekte sind viel zu alt, wenn sie sozusagen an die Oberfläche kommen und sichtbar werden, weil unser System so langsam ist und so kompliziert und was weiß ich. Das heißt, die Zeit ist da auf jeden Fall eingeschrieben und glücklicherweise, sage ich mir immer, gibt es sowas wie einen Zeitstempel. Also der Film hat eben dieses Eintrittsdatum ins Universum und zu jedem anderen Zeitpunkt würde er anders aussehen. Ob er dann besser oder schlechter wäre, das ist ja sowieso dann erstmal eine offene Frage, aber Aber dass er diesen Zeitstempel hat, finde ich ganz wichtig und auch beruhigend, weil man ja sonst immer hadert. Ach, das hätte ich noch und das könnte ich und das müsste man noch und so weiter. Und das muss man eben hinter sich lassen irgendwann und sagen, nee, zu diesem Zeitpunkt musste er so werden. Ein Teil dafür, ich trage natürlich sowieso nominell die Verantwortung, aber nicht alles verantworte ich wirklich, aber dieser Zeitstempel hilft mir dann damit abzuschließen und zu sagen, ja, das war eben damals so, mehr ging nicht.
Was ich auch toll finde an dem Bild von einer Ruine, dass man ja immer wieder Lust hat, die zu entdecken. Also Ruinen sind ja nie langweilig. Das sind ja auch, wenn man sie in der Realität besichtigt, Gebäude, bei denen immer wieder auch neu überlegt wird, was kann man daraus machen oder was erzählt uns die Ruine über die Zeit. Und es hilft wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man diesen Begriff oder dieses Bild im Kopf hat, mit Abstand nochmal ganz anders auf Filme zu schauen und ja, die vielleicht anders zu bewerten. Und wir werden darüber später auch noch sprechen, dass bestimmt auch manchmal Filme, mit denen du vielleicht am Anfang noch unzufriedener warst, dann über die Jahre nochmal eine andere Kraft entfaltet haben oder auch andersherum. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin und ich würde fast sagen, wir gehen direkt zu unserem zweiten Punkt, den wir immer gerne besprechen, nämlich die Frage, was sind so deine ersten Erfahrungen mit dem Scheitern eigentlich gewesen? Und gar nicht direkt nur im Filmzusammenhang, sondern vielleicht auch wirklich ganz früh beginnt in der Kindheit. Erinnerst du dich noch, was war so ein erster Moment, wo du gemerkt hast,
Es gab so ein schwebendes Urteil, das einen großen Teil meiner Kindheit bewölkt hat, sage ich mal. Und das war das Urteil meiner Mutter, du kannst nichts fertig machen. Oh. Das passt natürlich zur Ruine. Und ob das stimmte, weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Beleg für die Tatsache, dass mich viele verschiedene Dinge interessiert haben und dass die Erwartung auf jeden Fall meiner Eltern, mindestens meiner Mutter war, dass Dinge zu einem Abschluss kommen, der ordentlich ist, sagen wir mal so. Ihr zuliebe habe ich dann auch das Diplom gemacht. Als es schon nicht mehr nötig gewesen wäre. In meiner Jugend oder Kindheit ist sicherlich nicht alles gelungen, wobei ich eher darunter litt, und das ist natürlich, zeigt euch vielleicht, was für ein Snob ich war, dass alles so leicht ist. Also ich hatte immer das Gefühl, alles fällt mir so zu, ich muss nicht arbeiten und habe gemeint, darunter zu leiden. Also das ist so ein bisschen...
Von welchem Alter sprichst du da?
Ja, so mit 10, 11, 12. Also ich konnte sehr gut zeichnen. Alle haben immer Großes erwartet. Ich habe als Teenager dann irgendwie... mit elterlicher Erlaubnis Aktzeichnen gemacht und weißt du so, also ich habe ich dachte immer, ich werde Maler und so. Und das ist im Grunde vielleicht, weil du danach fragst, das erste große Scheitern, als mir klar wurde, ich werde kein Maler.
Woran hast du das gemerkt?
Ja, das war so ein extrem anachronistisches Projekt, meine Vorstellung von Malerei. Also ich war ein großer Fan von Barockmalerei. Rubens war so mein Idol. Und irgendwann ist mir natürlich dann aufgefallen, dass das nicht mehr geht. Also man kann natürlich so malen lernen vielleicht, wenn man will, aber es ist eben nicht mehr das Gleiche. Also wenn ich heute so malen könnte wie Rubens, wäre ich nicht mehr Rubens, ja, weil sich die Kunst permanent verändert. Der Zeitstempel, genau. Und mit der damals modernen Kunst habe ich eher gefremdelt, als Kind jedenfalls. Und so kam ich dann mit meinem Traum als Teenager schon in die Krise. Also das kann eigentlich nicht, ich kann eigentlich nicht Maler werden, weil diese Zeit ist eigentlich vorbei, wo diese Art dieses Überwältigungsprogramm, also ich war dann sehr, sehr oft in der alten Pinakothek, wir haben da um die Ecke gewohnt, da habe ich mir also die Nilpferdjagd von Rubens immer angeschaut und so. Aber ja, mir wurde klar, das geht eigentlich nicht und dann fing eigentlich eine sehr interessante Zeit an, weil ich dann endlich, sage ich mal, meine Fühler in viele verschiedene Richtungen gestreckt habe und dann zum Beispiel Theater gespielt habe und Schülerzeitung gemacht habe und ganz viele verschiedene Aktivitäten, um eben zu gucken, was gibt's denn dann noch.
Und du konntest dich auch immer frei ausprobieren. Du konntest all diesen Interessen, die du hattest, auch nachgehen.
Ja, also es gibt schon, also ich wollte zum Beispiel gerne Schlagzeug lernen. Das wollten meine Eltern nicht, weil es so laut ist. Und da habe ich mich zum Beispiel nicht durchgesetzt. Aber es ist ein auf jeden Fall liberales Elternhaus gewesen. Oder anders ausgedrückt, es gab da schon eine gewisse Erschöpfung, weil ich habe 4 Geschwister. Mhm. Und ich bin der Vorletzte und da waren die meisten Kämpfe schon, die meisten Ecken schon abgerundet. Und insofern war ich doch recht frei oder habe mir die Freiheit nehmen können, sagen wir es mal so.
Also was ich total spannend finde an dem, was du erzählst, was die Malerei angeht und gerade Rubens, dass der Naturalismus da ja schon scheinbar drinsteckt und du dann gemerkt hast, dass das vielleicht nicht dein Medium ist, weil du nicht gut genug darin warst oder weil es nicht mehr der Zeit entsprach des Ausdrucks und dann hast du versucht, eine andere Form des Ausdrucks zu finden und was ich auch gerade noch mitnehme aus dem, was du sagst, ist, dass du dich irgendwie gesehnt hast nach etwas, was eine Herausforderung ist. Also habe ich das richtig verstanden, dass du einfach das Gefühl hattest, es fällt alles dir relativ leicht, was du tust und du bist auch eben in einem Milieu aufgewachsen, wo es viel Unterstützung gibt und du eigentlich auch nach der, wenn du sagst, du hast darunter gelitten, dass es so leicht war, nach dem Scheitern fast schon dich gesehnt hast?
Ja, das kann man schon sagen. Also, und ja, wie war das eigentlich? Also ich habe zum Beispiel dann einfach beschlossen, ich gehe nach Berlin nach dem Abi. Das Abi war auch viel zu leicht. Ich habe nichts gelernt und bin trotzdem durchgekommen. Also das ist natürlich irgendwie auch Angeberei, weil ich hatte auch Fächer, die mir entgegenkamen, Deutsch und Kunst. Aber gut, jedenfalls dachte ich, ich muss mich an einen Ort versetzen, den ich nicht kenne, den ich nicht beherrsche. Und das war dann Berlin, da habe ich Zivildienst gemacht. Und das war tatsächlich fürchterlich erstmal. Also,
was hast du dir als Zivildienst gesucht?
Ich habe in einem Krankenhaus in Zehlendorf gearbeitet, musste da im Schwesternheim wohnen, Schichtdienst, innere Medizin. Es war ziemlich hart erstmal. Also sowas hatte ich tatsächlich nie gemacht. Also sprich jeden Tag früh aufstehen, eine ziemlich harte und auch manchmal trostlose Arbeit tun. Also die Frustration vor allen Dingen hat mich unglaublich mitgenommen. Die Frustration der anderen. Also das war gerade die Zeit, als in den Krankenhäusern diese Dokumentation eingeführt wurde. Die hat alles fertig gemacht. Also man durfte nur noch so und so viel Zeit für das und das brauchen. Und das musste dann alles dokumentiert werden. Mhm. Und also diese Dokumentation fraß dann eigentlich den Freiraum auf. Man durfte dann nur noch so und so lange mit Patienten sprechen und so. Also ziemlich so neoliberaler Fraß an dem Menschlichen eigentlich. Und das war auf jeden Fall eine harte Zeit auch für mich. Und das Kino spielte da dann natürlich eine wichtige Rolle, weil es so der Trost der Trostlosen ist, eben nach so einer schrecklichen Schicht ins Kino fahren.
Das merkt man deinen ersten Film, finde ich, auch an. Also sowohl, was du vorhin beschrieben hast, das Milieu und auch die Suche nach oder das Trostlose haben, finde ich, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Falscher Bekenner anschaut oder sowas, da spürt man das sehr auch in Milchwald, was eben eine Umgebung, ob das jetzt zum Beispiel das Krankenhaus ist, was du jetzt beschreibst, oder die Umgebung in deinen Filmen, die Orte spielen eine große Rolle, finde ich. Und das, was die Wechselwirkung, die sie mit deinen doch sehr suchenden, oft einsamen Figuren eingehen, insofern schön, dass du sagst, dass das Kino für dich ein Ort des Trostes ist. Wann hast du denn dann gewagt zu überlegen, ob das vielleicht ein Medium sein könnte?
Das kam als Gedanke schon auf, weil ich zum Abiturfest einen Film gemacht habe, zusammen mit Kerstin Tonschek, einer Mitschülerin. Und dieser Film war in gewisser Weise ein großer Skandal. Und da kam schon viel zusammen von dem, was Film kann und was die Herausforderung ist. Und so, das ist jetzt kein, das war so eine Art Satire. Es erzählte von unserer Schule. Ich war auf dem Gisela-Gymnasium. Und in dieser Schule ist es so unerträglich, dass die Schüler Terroristen werden müssen. Mhm. Und am Schluss wird die Schule in die Luft gesprengt und so. Und eine Mutter eines Mitschülers hatte sich angeboten, es zu schneiden.
Das ist ja toll.
Weil sie irgendwie beim BR arbeitete. Und dann hat sie gesagt, das kann sie nicht schneiden. Das ist ja... Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Gottlose.
Ja, menschenverachtend.
Genau. Da kommen ja Lehrer zu Tode. Mhm. Also. Und dann haben wir das selbst schneiden müssen, uns das beibringen müssen. Es hat wahnsinnig viel gekostet. Und dann war die Frage, ob der Film überhaupt aufgeführt werden darf und so. Und am Ende wurde er aufgeführt. Und wir haben auch eine Antwort gefunden auf den, also um den Film abzufedern. Mhm.
Über die, in der Botschaft, die er senden könnte.
Ja, ja, genau, weil am Ende ist dann alles jetzt ein Traum gewesen. Das war so ein Versuch, dann das einzufangen, diese Unterstellung, dass wir jetzt hier irgendwie, was es wirklich nicht war, es war keine harte politische Agitation, es war einfach eine satirische Überhöhung. Mhm. Insofern haben wir da sozusagen schon mit Zensur oder Zensurversuchen und mit öffentlichen Gefühlen und all mit diesen Dingen schon was erlebt mit diesem kleinen Film damals. Das war auf jeden Fall Grund genug, das habe ich neulich nachgeschaut, weil meine Tochter hat gerade Abitur gemacht und hat so eine Abiturzeitung gemacht. Dann habe ich meine Abiturzeitung rausgesucht und da stand, dass ich Filmregisseur werde.
Ah, okay.
Ja. Wegen dieses Films.
Ja. Und hattest du das selbst geschrieben oder haben das Leute über dich
über
geschrieben?
Mich, über dich. Leute über mich geschrieben.
Ja. Ja. Und du hast ja eine große Wirkung erzielt. Also das finde ich irgendwie schön. Es war dann sofort zu spüren, was Film auch auslösen kann. Also welche Emotionen man da irgendwie in den Betrachtern auslösen kann. So, also das finde ich...
Ja, insofern war das eine tolle Erfahrung, genau.
Hattest du denn, anders als bei der Malerei, zu dem damaligen Zeitpunkt das Gefühl, dich in der Kinolandschaft wiederzufinden? Oder dass du dachtest, okay, da kann ich etwas hinzufügen oder was? Da hattest du das Gefühl, schon Geschichten mit dir zu tragen, die du unbedingt erzählen willst? Oder was war es wirklich?
Ich war eigentlich da noch recht weit weg vom Kino. Ich bin ja ohne Fernsehen aufgewachsen, also meine Eltern in dieser Generation nicht so unüblich waren der Meinung, dass ein Fernseher irgendwie die Kindheit zerstört oder so und dass man lieber selbst Dinge erleben soll, keine Konserven. Und ich habe ihn auch nie vermisst, aber wir waren weder im Kino noch haben wir ferngesehen. Bis ganz spät habe ich eigentlich, also ich sage mal mit 16, 17 erst, habe ich angefangen, Filme zu sehen, überhaupt Filme. Also davor, gut, mal bei der Oma, Sissi oder so. Aber das war, also es gab wirklich, da hatte eigentlich gar keinen Platz vorher. Insofern wusste ich da noch zu wenig über das Kino und ob ich da vielleicht selber irgendwie reinpassen würde. Aber was vielleicht ein interessanter Fingerzeig ist, der Vater meines besten Freundes, der war Architekt und der hat gesagt, werde Architekt, weil da hat alles Platz. Also das, und das fand ich immer einen interessanten Gedanken, der letztlich dann direkt zum Kino führt, finde ich. Mhm. Weil das Kino ist ja sowas wie ein schwarzes Loch der Künste. Mhm. Alles hat da Platz, also Sprache, Bewegung, Raum, Licht, Musik und so weiter. Mehr noch als in der Architektur.
Mhm. Und hast du da dann auch Unterstützung gefunden, wenn du sagst, du bist ja auch erstmal, du bist ja nicht direkt zum Film gegangen. Du hast ja erstmal angefangen, Architektur zu studieren. Und da könnte man ja auch meinen, dass dann deine Mutter wieder in deinem Kopf war und dir gesagt hat, du jetzt nochmal was anderes machen. Ist denn das so eine gute?
Ja, ja, die waren entsetzt.
Ja.
Also, und die waren auch, sag ich mal, bis vor kurzem der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich mal was Ordentliches und so weiter.
Ja.
Also, was nicht heißt, dass sie nicht auch irgendwie das toll fanden oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gab es die Hoffnung, dass ich irgendwann einen ordentlichen Beruf habe.
Aus der Sorge zu scheitern wahrscheinlich. Also weil in unserer Branche ist ja auch tatsächlich schwierig, davon wirklich zu leben.
Absolut, und ja.
Wahrscheinlich, wie bei vielen, hatten sie irgendwie das Gefühl, als Künstler kann man quasi nur scheitern, weil es so wenige schaffen. Das stimmt. Also als ich an der HFF München angefangen habe zu studieren, hat man zu uns gesagt, von euch 40 ungefähr im Jahrgang waren wir, 40 werden es 3. Werden es schaffen, alle anderen werden scheitern. Das heißt, Scheitern hat ja auch immer was mit Druck und Leistung und so zu tun. Und da merkt man ja, wie du selber sagst, dass das früh irgendwie so ein Thema war, dass es darum ging, Dinge fertig zu machen, Dinge ordentlich zu machen. Und
ja, wobei ich finde, Scheitern ist eigentlich nur, wenn man sich selbst mehr vornimmt, als man gesichert weiß zu können. Sonst ist es eher Versagen oder was auch immer, man ist dann eben, ich finde, Scheitern ist interessanter als Vorgang und das bedeutet aber immer, dass man selber etwas will, finde ich. Wer selber nichts will, scheitert auch nicht.
Ist schön, das heißt, man scheitert vor sich selbst. Für dich ist die Definition von Scheitern, dass es mit den eigenen Zielen zu tun hat, die man...
Absolut.
War dir selbst bewusst, dass du in so ein Milieu reingehen würdest? Also war dir bewusst, als du dann dich für den Film entschieden hast, wie viel Unsicherheit das mit sich bringt? Oder war es dir egal? Oder?
Naja, das hat man dann schon nach und nach verstanden, dass das alles andere als eine Bank ist. egal. Ja, Geld war mir tatsächlich nie wichtig. Aber in dem Moment, in dem wir, also ich und meine Frau, eine Familie gründeten, wurde das dann natürlich auch zu einer praktischen Frage irgendwann. Also wie viel Geld haben wir im nächsten Monat und so. Und das hat mir weniger ausgemacht als meiner Frau. Aber das führte letztlich dazu, dass meine Frau in eine feste Anstellung gegangen ist, anstatt auch frei zu sein. Also die ist Architektin. Das ist natürlich eigentlich schon eine bittere Sache, dass es keine selbstverständliche Arbeit gibt im Film. Also wo man sagt, ich bin Schreiner, ich mache Stühle oder so. Danach habe ich mich immer gesehnt oder das habe ich immer beneidet, diese Art von Selbstverständlichkeit. Also dass man weiß, ja natürlich werde ich nächstes Jahr auch Stühle machen. So, also, und das ist im Film eben nicht so.
Und gleichzeitig hast du dir ja über die Jahre und auch relativ früh dann ein Netzwerk aufgebaut aus Leuten, mit denen man ein Stück weit so eine Art Firma hat. Ich spreche jetzt vom Revolver Magazin, also wo man zumindest, auch wenn die Filme länger dauern, als man das möchte, wo man Menschen hat, mit denen man trotzdem gemeinsam, wenn auch oft natürlich unbezahlt, an etwas arbeiten kann, ne?
Ja, das stimmt. Also Revolver ist auf eine Art eine Ersatzarbeit, die man dann auch irgendwie vorzeigen kann. Schau, das habe ich gemacht. Das ist stabil. Das kann man sich irgendwo hinstellen, kann es lesen. Das stimmt. Das ist. Ich habe ja auch so einen Blog, der heißt Parallelfilm. Da drückt sich das auch aus. Also sagen, wohin mit der Energie, wenn man gerade nicht Filme macht, was ja leider relativ oft der Fall.
Ja, und Worte kosten ja auch nichts im Vergleich, also außer die eigene Zeit und die eigenen Ideen im Vergleich zu sowohl Gebäuden und Architektur als auch Filme sind ja immer abhängig von der Finanzierung, die ja auch leider viel zu häufig scheitert. Du hast es vorhin schon angesprochen, unser System ist einfach sehr, sehr, sehr langsam. Aber was würdest du denn sagen, also wenn du sagst, Scheitern ist für dich etwas, wo du vor deinen eigenen Visionen den eigenen Visionen nicht gerecht wirst. Gibt es einen Film, wo du sagst, den hast du dir wirklich komplett anders vorgestellt und du empfindest ihn als gescheitert? Oder gibt es einen Film, den du zum Beispiel sehr magst, weil du sagst, der kommt sehr nah ran an deine Vision, aber die Zahlen, die Branche, wie auch immer, empfinden ihn als gescheitert?
Ja gut, also dieses Missverhältnis gibt es bisher bei allen meinen Filmen. Also das, glaube ich, ist kein Geheimnis. Man stellt sich immer vor, dass die Reichweite größer ist und das Interesse größer und so weiter. Das war mir bisher jetzt in diesem Umfang nicht vergönnt. Also so, dass man, also was ja klar ist, man macht ja nicht Filme nur für sich, sondern man will irgendwie sich an einer Unterhaltung beteiligen, im weitesten Sinne Teil einer Kultur sein und mitsprechen darüber, was ist eigentlich wichtig, was ist eigentlich, was sind die Fragen unserer Zeit und so weiter. Und wenn man in dieser Konversation gar nicht vorkommt, dann ist es enttäuschend. Das ist klar. Und insofern ist halt die Frage sozusagen, ab wann kommt man eigentlich vor? Und wenn man da sich so Kinozahlen anschaut, ja, da kann man natürlich sagen, relativ gesehen zu, was auch immer. Aber de facto bin ich da noch nicht lange nicht so weit gekommen, wie ich immer dachte, ich müsste. Insofern auf der Ebene, das ist auf jeden Fall ungenügend.
Ja, das ist so traurig, dass das dann schnell als gescheitert gilt. Wie du ja sagst, ist deine Definition zum Glück eine andere. Aber Filme sind ja nicht zu messen nur an den Zahlen, die sie machen oder an dem Geld, was eingespielt wird, sondern deine Filme sind ja wirklich einfach auch ein Aushängeschild des deutschen Kinos, dass es überhaupt Bewegungen gibt wie die Berliner Schule, die international gesehen werden, und deine Filme laufen in Cannes, jetzt dein letzter lief letztes Jahr in Locarno. Das heißt, die Frage ist ja auch immer was zählt sozusagen? Also wie wird in unserer Branche Erfolg überhaupt gemessen?
Ja, genau. Und da gibt es auch keine eindeutige Definition. Also die Hoffnung wäre natürlich, dass es sozusagen auf allen Ebenen bis zu einem gewissen Grade einen Erfolg ist, glaube ich, aber dass man auf allen Ebenen etwas erreicht. Also ich will natürlich Publikum haben. Ich bin traurig, wenn das nicht passiert. Ich freue mich über Festivalerfolge, klar, aber das und oder eine kritische Wahrnehmung. Aber ich möchte ja sehr gerne ins Leben von Leuten. Das ist sozusagen die Anmaßung des Erzählers. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch immer wieder, dass die sogenannten normalen Leute schon was anfangen können mit diesen Filmen, aber gar nicht wissen, dass es sie gibt. Also das ist sozusagen, da gibt es einfach diese Lücke. Ganz viel vom deutschen Kino ist einfach so unbekannt für das Publikum, dass sie nur zufällig in Berührung kommen. Und bedauere ich sehr.
Ich würde ja ganz gerne noch mal konkreter zurückgehen auf diese Biografie des Scheiterns, nenne ich es immer so ein bisschen, ne? Also so ausgehend von Schule hattest du schon ein bisschen erzählt und wie dann dein Weg quasi übers Architekturstudium dann irgendwann zu der Entscheidung geführt hat, auch noch mal Filmregie studieren zu wollen. Ich glaube, das wäre auch interessant, wenn du mal von deinem ersten Film Milchwald erzählen könntest und den Erfahrungen und wie du dort bei diesem ersten Langfilm deine vielen Interessen, die du ja auch beschreibst, dann gebündelt hast. Also wie hast du damals diese Geschichte gefunden? Was waren Steine, die dort bei diesem ersten Debüt dir auch in den Weg gelegt worden sind? Und dann, wie ging es danach weiter?
Das fing eigentlich tatsächlich auf eine Art ideal an. Es gab Revolver damals schon und Burkhard Althoff vom ZDF kam auf uns zu und meinte, er findet diese Zeitschrift toll. Was wollt ihr denn für Filme machen? Und dann haben wir, ich und Benjamin Heisenberg, diese Idee, Hänsel und Gretel neu zu erzählen, aus dem Ärmel geschüttelt. Also wirklich so. Aber ich meine, dem ging natürlich schon voraus, mein Interesse für Märchen und so weiter und so weiter. Und dann hat Burkhard gesagt, ja, okay, schreib doch mal was. So fing das an. Und dann hat es wie immer sehr lang gedauert, bis das Budget da war und so weiter. Und dann habe ich mit dem Film quasi meine erste große Regiearbeit gemacht. Und das war auf eine Art furchtbar. Also ich hatte meinen 30. Geburtstag in der Mitte des Drehs und bin in Tränen ausgebrochen. Ich war so fertig, weil der Film so kompliziert war. Also weil es so viel Konflikte gab, weil es so viel Antagonismen gab im Team, weil ich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Also diese Lücke zu schließen zwischen den Vorstellungen und dieser praktischen Arbeit, die, da gibt es ja wahnsinnig viele logistische Themen. Die Produktion war auch sehr unerfahren. Da gab es eine Art von übergriffigen Herstellungsleiter, der dachte, wir machen das alles falsch. Und also da gab es also enorme Konflikte. Und ich war völlig fertig. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja. Ach, das ist eine schöne Geschichte. Ja, ich glaube, das ist eh sehr hart, die Realität dann von einer Vision in dieses Korsett Finanzierung oder Geld, aber natürlich dann auch Recht, was es überhaupt erlaubt, was darf man, und dann eben diese Positionen, die einem quasi sehr schnell sagen, das und das und das geht gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel jetzt gerade bei einem Dreh eine Szene, wo zwei Leute sich auf so einem Transporter verstecken und dann hieß es, die sind nicht versichert, wenn die nicht angeschnallt sind, und ob sie nicht so tun können, als ob es ruckelt und so Sachen. Also ich kenne dieses Scheitern am Set sozusagen, wo man denkt, es kann doch nicht so schwierig sein, diese Szene umzusetzen. Und da frage ich mich eben manchmal, ist es was sehr Deutsches? Also du hast ja jetzt auch viel Kontakt zum französischen Kino gehabt. Dein letzter Film ist eine europäische Koproduktion mit Luxemburg und Frankreich. Hast du den Eindruck, ist es auch sehr deutsch, dass vieles hier gar nicht so sehr möglich ist, weil wir sehr viele Regularien haben, die uns beim Filmemachen einengen?
Also im Fall meines ersten Films war das nicht das Problem. Wir haben ja auch zum Teil in Polen gedreht und so weiter. Also die Regularien haben uns da nicht gefesselt. Aber natürlich, es gibt eine Konvention, wie Filme geplant, logistisch hergestellt werden. Und diese Konvention hat selber schon einen hohen Preis. Also, weil das führt, ja, also ich meine, das muss vielleicht so sein, aber das bedeutet eben automatisch, dass es eine Bürokratie geben muss. Und diese Bürokratie braucht ein Drehbuch. Und dieses Drehbuch wird kalkuliert und so weiter und so weiter und so weiter. Also diese Art von, wie soll man das sagen? Ja, das sind alles so logistische Dokumente. Und die prägen sich dann aus, egal ob man das will oder nicht. Also dieses logistische Denken loszuwerden, dann ist enorm schwierig. Also und diese Freiheiten musste ich erst entwickeln, hatte ich das Gefühl.
Wer hat dir denn geholfen, die Freiheiten zu entwickeln? Oder hattest du immer das Gefühl, du musst das alleine irgendwie schaffen? Also, oder hattest du da Leute an deiner Seite, die dir bei Milchweih zum Beispiel gesagt haben, hier, da halt durch oder da sei klar oder da...
Ich hatte natürlich auch Leute, die auf meiner Seite waren. Also das Team war tatsächlich wirklich so geteilt. Die einen, die eher sich verpflichtet fühlten, dem Produzenten oder dem Herstellungsleiter, und die anderen, die eher, sag ich mal, aus Freundschaft oder aus künstlerischem Interesse mitkamen. Die dann aber auch zum Teil, ich erinnere mich an meinen Freund Simon Groß, der dachte, du verrätst dein Drehbuch. Weil er fand das Drehbuch sehr schön. Und das war halt unglaublich, sag ich mal, poetisch im Detail. Und dann haben wir aber ganz viel davon gar nicht drehen können, sondern das ist dann nur eine Einstellung. Und etwas, was im Drehbuch unglaublich charmant beschrieben ist, kommt gar nicht vor.
Und gleichzeitig hat der Film ja auch eine Poesie und etwas Märchenhaftes manchmal dann doch auch durch diese langen Einstellungen bekommen, wo man jetzt im Nachhinein auch wieder sagen könnte, nein, das war alles genauso geplant und musste so sein. Wie ging es denn dann weiter mit diesem Film? Also in der Montage, hattest du dann das Gefühl, okay, es löst sich doch ganz viel ein, oder ging es erstmal mit diesem Schrecken weiter, dass du gedacht hast, oh Gott, das ist...
Es ging auf jeden Fall konfliktreich weiter. Ich hatte eine tolle Cutterin, Gisela Zick, und die hat immer sich gemeldet und gesagt, da fehlen Einstellungen. Was, so ungefähr, was dreht ihr da? Und die hatte dann, während ich noch gedreht habe, so eine vorläufige, ja, so einen ersten Rohschnitt gemacht, der eigentlich aus meiner Sicht nur von diesen Defiziten handelte. Also sozusagen, hier müsste jetzt eigentlich ein Close-up sein und hier und so. Also so. Und da war ich dann wirklich extrem verzweifelt und habe gesagt, Gisela, wir müssen nochmal ganz neu anfangen. Und dazu war sie auch bereit und hat dann eben auch belegen können, dass nicht alle meine Vorstellungen funktionieren. Also, oder viele nicht funktionieren, sagen wir so. Und dass eine lange Einstellung erstmal nur eine Absicht ist, aber sie muss eben auch tragen. Und was heißt das? Mhm. Und so. Und da haben wir dann eben festgestellt, ja, manches trägt eben gar nicht oder so. Und dann ist der Film mir letztlich in der Montage dann doch etwas zersplitterter, als er, sag ich mal, ursprünglich gedacht war. Also gerade Ali Gözkaya, der Kameramann, hatte ja diese Losung, eine Einstellung. Also er wollte unbedingt, und ich war davon auch überzeugt, also nicht um das ihm zuzuschieben, aber er wollte unbedingt einen Film machen, der sozusagen aus lauter so One-Takern besteht. Und wir haben wirklich oft sehr, sehr wenig Coverage gehabt. Und an manchen Stellen war das eben dann ein Mangel im Schnitt oder haben wir so empfunden. Ja.
Aber das ist doch toll, weil dann lernt man ja auch eben aus diesen Dingen für sein nächstes Projekt. Also aus all diesen Sachen, wahrscheinlich hast du bei Falscher Bekenner dann vielleicht ein bisschen was mitgenommen von dem Montageprozess in die Form, wie du den aufgelöst hast. Du hast auf jeden Fall vorhin ja auch angesprochen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Regie und Produktion ist. Du hast ja dann, glaube ich, für Falscher Bekenner, also für deinen ersten Langfilm nach der Filmhochschule, deine Produzentin gefunden, mit der du all deine Langfilme gemacht hast, Bettina Brokemper, die Firma Heimatfilm hat. Was würdest du denn sagen, was so eine Beziehung ausmacht, dass sie fruchtbare Filme hervorbringt? Also hat das
Vertrauen. Also wir haben uns ja an der Filmhochschule kennengelernt in einem Seminar. Da ging es um einen Social Spot, wo wir so Pitches erarbeiten sollten. Und wir waren zufällig in einer Gruppe und haben uns einfach gut verstanden und hatten das Gefühl, wenn wir zusammenarbeiten, entsteht mehr als 1+1. Also sozusagen da ist, und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und dann haben wir uns damals verabredet, wir werden eines Tages und so weiter. Und sie ist dann in die USA und hat da relativ lange in Hollywood gearbeitet. Und dann war sie in Hamburg eine Weile und war also für meinen ersten Film nicht verfügbar, sonst hätte ich sie schon gefragt.
Ah, ja.
Und dann kam sie zurück und hat gesagt, wie sieht's aus? Und dann seitdem arbeiten wir zusammen. Und ja, also ich meine, was an Bettina ist, toll ist und was uns verbindet, es ist erstmal nichts fest, so macht man das aber oder so. Also das, die Frage ist immer eher, was braucht dieses Projekt? Hm. Und klar, dann gibt es natürlich die vielen, vielen Faktoren, die da sich eintragen. Aber sie ist da erstmal furchtlos und hat Vertrauen. Und das Vertrauen ist gegenseitig. Das ist eigentlich das, was unsere Beziehung so stark macht, würde ich sagen.
Furchtloses Vertrauen.
Ja, und das ist gar nicht so sehr jetzt eine ästhetische Übereinstimmung. Also sie produziert und findet Filme gut, die jetzt nicht unbedingt ganz in meinem Lieblingsfilm Kreis angesiedelt sind. Das weiß sie auch und das ist für mich natürlich auch kein Problem. Also die hat ein großes Herz und ich passe da rein sozusagen. Aber das heißt eben nicht, dass man sich in allem, dass man in allem gleich ist oder ähnlich, auch nur die gleichen Filme liebt, auf keinen Fall. Es gibt natürlich eine Schnittmenge, aber es ist nicht so, dass man jetzt auf einer Wellenlänge die ganze Zeit wäre. Sondern es ist eher persönlich, persönlich schätzt man und vertraut man sich. Das ist eigentlich der springende Punkt.
Ja, und dann eben auch dann deiner Art zu erzählen, vielleicht die sich dann zum Teil von anderen Filmen absetzt, die sie auch produziert, vertraut sie scheinbar sehr. Was natürlich auch ein tolles Zeichen ist, gerade wenn du sagst, sie hat eine Bandbreite in dem, was sie tut. Okay, das heißt, du hast dann Falscher Bekenner gemacht. Wie war das nach Milchwald wieder am Set zu stehen? Ging es dir hoffentlich diesmal anders?
Das war eben eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum diese Zusammenarbeit so stark ist, weil diese erste Zusammenarbeit so ein Glück war. Mhm. Also der Film ist ja mit einem missbrauchten Kredit entstanden sozusagen. Wir hatten gar kein Geld, niemand hat verdient. Wir haben den in 19 Tagen gedreht. Und das war zu meiner Überraschung viel freier.
Das heißt, ihr hattet gar kein Geld, ihr hattet keinen Sender,
Wir hatten keinen Sender, wir hatten keine Förderung. Es gab dann später für die Postproduktion Förderung, als wir schon in Cannes die Einladung hatten. Aber, und wir haben auch nie den Break-Even erreicht, leider. Oder sind auf Null irgendwie gekommen, aber trotz Verkäufen. Aber wir hatten wir hatten quasi 50.000 Euro Cash und das war's.
Mhm. Wahnsinn.
Und ja, also das kann man sicherlich nicht immer machen. Und nicht zu verdienen, kann ich mir auch nicht leisten auf Dauer und viele andere auch nicht und so weiter. Aber es war eine beglückende Erfahrung.
Und das ist ja erstmal erstaunlich, weil ja eigentlich auch Milchwald einen tollen Start hatte, der lief auf der Berlinale und das kleine Fernsehspiel hatte dich darauf angesprochen, auf diese Zusammenarbeit, also wo man erstmal, wie du ja auch sagst, toller Start irgendwie, da kommt ein Redakteur und erkundigt sich. Wie war das danach? War die Redaktion nicht so zufrieden mit dem Film oder hättest du noch gerne ein weiteres Fernsehspiel mit ihnen gemacht? Oder?
Klar, ja, ja. Ja, die waren, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht genau, was deren Problem war, aber das Ergebnis war, dass sie keinen Film mehr mit mir machen wollten. Möglicherweise, weil wir zu eigenwillig waren in der Besetzung. Ursprünglich war eine andere Besetzung besprochen, die fiel dann aus und wir haben an dem Drehtermin festhalten wollen und haben dann sehr schnell umbesetzt und ohne sozusagen deren Platze zu haben. Das möglicherweise war der Grund. Aber ich habe ansonsten nie verstanden, weil ja auch für sie der Film erfolgreich war. Also eigentlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch übrigens eine gute Quote hatte damals und so. Aber ja, das sind so Rätsel.
Aber das sind genau die spannenden Rätsel natürlich, mit denen wir als Filmschaffende auch immer wieder zu tun haben, ne? Weil wir ja doch in Deutschland eigentlich immer den Sender zuerst brauchen, ne? Und man dadurch nochmal stärker sozusagen versucht, da anzuknüpfen, wo eine Arbeit zuletzt irgendwie begonnen hat. Umso toller, dass Bettina dann gesagt hat, wir machen das auch mit fast gar keinem Geld.
Ja, das ist natürlich so eine Art von Rodeo-Bereitschaft, die nur ganz wenige haben. Also auch selber zu sagen, hey, was soll's? Also wenn wir scheitern, scheitern wir. Lass es uns versuchen. Mhm. Und das war dann auch natürlich von dem Timing so eine tolle, so eine extrem gerade Linie. Weil ich habe das im Juni geschrieben, im November gedreht und im Mai waren wir in Cannes. Also das war so
irre. Das ist eigentlich unglaublich. Pauline und ich, wir haben uns vor dem Gespräch auch noch unterhalten und gesagt, also mit dieser Schlagzahl, wie du auch in den Jahren nach der Uni Filme gemacht hast, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Das
würden wir uns wünschen.
Man würde es sich total wünschen, natürlich selbst so regelmäßig drehen zu können. Aber interessant, aber auch weil du ja hier ganz klar auch erzählst, dass das ein Projekt war mit Falscher Bekenner, wo ihr dann wirklich einfach gesagt habt, wir machen das jetzt.
Genau, ja, aber danach hat es ja wieder ewig gedauert. Ja. Also so Schlagzahl, also ich hätte gerne eine andere Schlagzahl. Also ich meine, ich würde sagen, die Stoffe sind da, meine Kraft ist da, aber alles wird ständig verschoben. Und der Funktionärsklasse des deutschen Films ist ja egal, wann Filme entstehen. Die sind ja geduldig.
Aber man kann auf jeden Fall, also deine Mutter könnte nicht sagen, du kannst nichts fertig machen, weil du hast jetzt schon 7 Langfilme gemacht. Und zwar eben ohne, dass man, also die scheinen ja, erzähl doch mal darüber, von Film zu Film dann jeweils wieder eine Herausforderung gewesen zu sein, trotz Cannes, trotz all dieser internationalen Aufmerksamkeit dann auch zu finanzieren. Genau, also war das jedes Mal wieder gleich schwer? Fängt man auch als Christoph Hochhäusler immer wieder von vorne an mit der Überzeugung, dass Leute in dieses Projekt investieren? Oder wird es mit den Jahren leichter?
Also vielleicht fängt man nicht von vorne an, aber es wird nicht leichter. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Vielleicht wird es mal irgendwann leichter, wenn, was weiß ich, who knows. Aber bisher ist es immer sehr zäh. Ja, also weil die sagen vielleicht, ja, also der war ja schön, aber. Und dann geht's halt um Quote oder um Zahlen oder um und so weiter. Und da ja diese Kultur, Fernsehen, dieser ganze Medienkomplex in Deutschland immer in diesem Legitimationsdefizit sich wähnt und deshalb so Beweise sucht, dass sie etwas machen, was eben relevant ist. Und das deshalb ist man eigentlich permanent in so einem Ja, in so einer Bringschuld. Ja, also warum sollen wir das jetzt machen, so ungefähr? Das, erstens hatten wir das schon und zweitens will das niemand und drittens und so weiter. Also das gibt immer sehr viele Gründe dagegen. Und was auch richtig ist und was vielleicht auch sozusagen meine Schuld ist, ich will ja eigentlich gerne sehr verschiedene Filme machen. Mhm. Also jeder Film, mit jedem Film nehme ich mir was anderes vor. Also wenn du so willst, scheitere ich immer neu, weil die Idee eine andere ist. Also wenn ich könnte, würde ich wirklich in allen Genres und allen Gewichtsklassen Filme machen.
Das ist, finde ich, auch wirklich besonders, wenn man deine Filme schaut, dass man einerseits sieht, dass sie formal sich stark verändern und andererseits aber auch inhaltlich, du dich ja unglaublich in unterschiedliche Milieus hereinarbeitest. Ne? Also, dass man da auch so sieht, okay, da ist jemand, der muss nicht nur von seinen eigenen Geschichten erzählen, sondern der liebt es auch, sich in fremde Milieus hereinzuarbeiten, so wie du vielleicht auch vom Krankenhaus eingangs erzählt hast, von deinem Zivildienst, den du da geleistet hast, dass es Filme machen irgendwie auch immer noch mit so einer Suche nach Dingen, die du vielleicht noch nicht perfekt verstanden hast, ist, ne? Also dass es immer auch um ein Herausfinden geht. Wie bewahrst du dir die Kraft nach der Suche, also dass man überhaupt sich wieder auf die Suche macht und auch innerhalb der einzelnen Szenen fällt es auf, dass du immer wieder schaffst, in Szenen Konventionen zu brechen, wie Menschen sich in Szenen das erste Mal kennenlernen zum Beispiel oder in diesen vielen feinen Momenten, wie gehst du davor?
Das kann ich wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, wie ich das mache, aber ich glaube, was wichtig ist, ist ehrlich zu sein zu sich selbst. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man zugeben, dass man nichts weiß. Also, und auch angesichts der Filmgeschichte, die ja regellos ist. Ja? Also du weißt nicht, was funktioniert, in Anführungszeichen. Du weißt nicht, was das Publikum will. Das Publikum weiß es selber auch nicht. Alles, was du hast, ist deine Neugier. Und der musst du dich stellen. Oder das versuche ich jedenfalls. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Lichtstärken jetzt von Film zu Film, aber das ist das, was antreibt. Und im Grunde wollte ich immer wissen, und da habe ich mich eigentlich nicht verändert, seit ich Kind bin. Ich habe das Gefühl, ich bin im gleichen Modus geblieben wie der 10-Jährige, sag ich mal, der nicht versteht, was die Welt zusammenhält. So, und der deswegen immer irgendwelche Sachen macht oder baut, um das besser zu verstehen. Mhm.
Das ist schön, weil das heißt, jeder Film ist auch eine Suche nach Erkenntnis und dadurch ist es nie, im Bestfall eben nicht zu Ende. Und somit bleibt man dann ein Suchender, auch wenn jeder Film von vornherein dann wieder ein Kraftakt ist, ihn zu stemmen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich schon in unser letztes Drittel. Insofern, gibt es denn ein Projekt, wo du sagst, das ist bis heute nie entstanden und du willst es aber immer noch machen und du siehst es noch nicht als gescheitert.
Ja, es gibt wahrscheinlich viele davon. Also ich habe tatsächlich ja so ein Füllhorn an Projekten. Eher zu viel als zu wenig. Aber es gibt ein Projekt, das eigentlich so eine schöne Genese hatte. Ich bin eben angerufen worden von Isabelle Huppert vor Jahren und die hat gesagt, wollen wir nicht einen Film zusammen machen. Wow. So, das ist ja das, was man sich wünscht. Und dann haben wir uns getroffen, uns gut verstanden. Und sie hat gesagt, sie würde eigentlich ungerne mich zu einem französischen Regisseur machen. Das sei ja Quatsch. Also, sondern ich soll als deutscher Regisseur mit ihr was anfangen. Mhm. Und dann habe ich überlegt und dachte, ja gut, eine Touristin in Berlin oder so, das interessiert mich nicht so. Und so kam ich dann auf eine Geschichte, die mit meinem Großvater zu tun hatte, der in Frankreich Besatzungssoldat war. Und habe dann eine Geschichte geschrieben und es gab ein Drehbuch und dann ja, konnten wir das letztlich nicht finanzieren. Also trotz Isabelle oder weil sie nicht mit 100%iger Kraft dahinter war, das kann man sich streiten, aber auf jeden Fall war das Geld von deutscher Seite da, aber in Frankreich haben wir dafür nicht das Geld zusammenbekommen. Was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ich als Deutscher also denen erzählen will, wie die deutsche Besatzung war. Ah. Es war politisch nicht besonders sensibel, sage ich mal, von mir, das anzunehmen, dass sie das wollen. Genau. Und aber dieses Projekt haben wir, also ich und Ulrich Pelzer, mit dem ich auch damals dran gearbeitet hatte, haben wir vor kurzem nochmal sehr stark überarbeitet, sehr stark vereinfacht. Und das ist meiner Meinung nach jetzt besser denn je. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Also das würde ich gerne noch machen zum Beispiel. Das ist eines dieser Langzeitprojekte. Also das hatten wir damals 2016 machen wollen. Ich war schon Location Scouten und so. Also es war schon relativ weit gediehen. Ja.
Und das war aber in Deutschland erstmal nicht so eine Hürde, diesen Film zu finanzieren, eben auch wegen...
Ich glaube, die Deutschen waren tatsächlich starstruck. Ja. Ah, Isabelle Huppert. Mhm. Und gerne, wenn das hilft, prima. Ja. Also ich dachte eben, diese Protektion würde sie auch in Frankreich dem Projekt geben können. Das war dann nicht so. Ja.
Aber was ich interessant finde, ist, dass du sagst, und ich glaube, das haben jetzt viele unserer Gäste so erzählt, dass es manchmal so ist, dass der Abstand dann hilft, ein Projekt noch besser zu machen. Also vielleicht im Nachhinein, wenn er dann hoffentlich gedreht wird, kann man sagen, ich bin dankbar, dass er am Anfang nicht entstanden ist, weil wir dadurch nochmal mit Abstand uns drangesetzt haben. Also weil du sagst, du hast ihn vereinfacht und er ist besser denn je.
Ja, aber ich glaube das eigentlich nicht. Also ich meine, ich glaube schon, dass wir ihn verbessert haben, aber ich glaube, dass damals, da sind wir wieder bei dem Zeitstempel, eben auch ein toller Film entstanden wäre. Der wäre dann eben einer, der mehr meinem damaligen Ich entsprochen hat gewesen. Also 12 Jahre jünger oder was auch immer.
Das ist ja auch sowieso immer so eine große Frage, ne? Also wie viele Drehbuchfassungen braucht es für einen starken Film? Und wo hat ein Film noch diese Energie, die es irgendwie braucht, um zu überzeugen? Hast du da irgendwie eine Antwort drauf gefunden? Werden die Filme besser oder schlechter?
Also ich glaube, dass Zeit, also Geschwindigkeit gut ist, immer. Das würde ich tatsächlich so verallgemeinern. Unsere Filme wären besser, wenn sie schneller entstünden. Das heißt aber nicht, dass sie schon ausentwickelt sind. Also ich finde, ich sehe viele deutsche Filme, wo ich das Gefühl habe, ah, die Idee hat was, aber das ist ja nicht gefunden. Nur glaube ich nicht, dass die jetzt 2 Jahre später oder 3 Jahre besser geworden wären, sondern diese Rigorosität musst du schon vorher haben. Klar, im Nachhinein sagt man, na, da hätte man und so weiter. Das wird es immer geben. Es wird immer ein bestimmtes Bedauern geben gegenüber vergebenen Chancen. Das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. Aber das schöne Beispiel von Falscher Bekenner war dieser direkte Zusammenhang aus Neugier, Umsetzung. Also diese direkte, ich glaube ehrlich gesagt, das ist verallgemeinerbar. Ich glaube, dass, also gut, es mag andere Talente geben, die anders funktionieren, aber ich glaube tatsächlich, dass Geschwindigkeit gut ist. Weil dann bestimmte Fragen einfach wegfallen. Ja, weil du eben in der Geschwindigkeit nicht anders kannst als Prioritäten setzen und diese Prioritäten müssen dann aus deinem Bauch kommen auf eine Art. Und das ist ja ohnehin ein Hindernislauf, so einen Film zu machen. Und ich glaube, dass man, wenn man zu viel Zeit hat, sich oft verkünstelt und sagt, ah ja, aber vielleicht und 3 Optionen und so weiter. Und wenn man sich das nicht leisten kann, kommt man im besten Fall, wenn man bei sich ist, eben schneller zum Punkt, auf den es dir ankommt. Also objektiv ist es sowieso nicht. Ja.
Ja, und wahrscheinlich auch am Set, also auch im gesamten Prozess des Machens. Man spürt ja dann eine Energie, wenn alle merken, das ist jetzt der Zeitpunkt, wir haben wenig Zeit. Also das ist ja das Traurige, dass manchmal eben dann wirklich so eine Überlebensenergie entsteht aus dem Mangel, der da ist und trotzdem dadurch dieser Flow entstehen kann. Und ich glaube auch, wie du sagst, diese Zeitstempel, es ist halt schwierig, selbst wenn man Projekte hat, die nicht gemacht wurden, sie dann einfach irgendwann wieder zu machen, weil das eigene Ich sich weiterentwickelt. Und dadurch dürfen die Prozesse wahrscheinlich auch gar nicht zu lange sein, weil sonst die Intuition am Ende des Prozesses eine andere ist wie am Anfang.
Also das ist, glaube ich, umso wahrer, je jünger man ist. Also bei Milchwald kam mir das absurd vor. Jedes Jahr in der Vorbereitung wollte ich einen anderen Film machen. Also wir waren sogar auch kurz davor, alles nochmal umzuwerfen und haben dem ZDF vorgeschlagen, eine ganz andere Geschichte, die auch mit zwei Kindern und so weiter. Dann haben die gesagt, nein, nein. Obwohl ich damals dachte, das wäre vielleicht die und so weiter. Aber also das ist gerade für, wenn man jung ist, glaube ich, besonders schädlich, wenn man so lange in dieser Suppe herumrührt.
Ja, weil man wahrscheinlich immer stärker seine Intuition oder auch diesen Grundgedanken verliert, also worum es eigentlich geht und was man sucht. Und trotzdem nochmal wegen auch jetzt dem Projekt, von dem du gerade erzählt hast, wann ist für dich ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich los, jetzt dieses Projekt werde ich vielleicht nicht mehr machen. Worauf kann man da achten oder was waren für dich die Punkte, wo du gemerkt hast, okay, das wird nichts?
Ja, das war eine interessante Entwicklung, die auch sozusagen Stoff für Memoiren ist, weil ich habe das Buch auf Deutsch geschrieben mit Ulrich und dann wurde das von einem Freund von mir, der Schriftsteller ist und Preise gewonnen hat und alles großartig, Alban Lefranc, übersetzt und bearbeitet. Und dann ist es aber in Frankreich so, dass ständig über die Sprache gesprochen wird. Ist das gutes Französisch? Oder ist das wirklich adäquat für die Zeit? Und so weiter und so weiter. Und da bin ich natürlich dann in einem Bereich gewesen, wo ich nicht wirklich mich schwer zur Wehr setzen konnte, weil mein Französisch nicht gut genug ist, um zu beurteilen, ob das jetzt besser so oder besser so. Und Isabelle hat dann darauf bestanden, dass wir uns beraten lassen von Jean-Claude Carrière. Ich wollte den immer mal kennenlernen. Insofern war das erstmal interessant für mich. Und das war aber ein frustrierender Prozess, weil der ja sofort eigentlich einen anderen Film machen wollte, als den wir da geschrieben hatten. Ja. Und natürlich auch dieses Selbstbewusstsein hatte, dass wenn er was anderes gut findet, dass das dann besser ist. Und das ging eine Weile hin und her. Ich bin nach Paris geflogen und habe mit dem konferiert und so. Und es war irgendwie kurios, weil das ja so eine Art Großfürst des Films war. Also da klingelte ständig das Telefon, Michel Piccoli ist am Apparat oder der spanische König oder es ist wirklich buchstäblich ein und aus gegen die berühmtesten Schauspieler und so weiter. Und er hat, die Wohnung ist voll gestoppt, also er lebte in dem Bordell, dem ehemaligen im Montmartre, in dem Toulouse-Lautrec gemalt hat. Und die Wände waren voll mit Bildern, Karriere mit Hitchcock, Karriere mit Bonnell, Karriere mit you name it, Billy Wilder und so weiter. Der hat sie ja wirklich alle gekannt. Louis Malle, Schlöndorff und so weiter. Und das war auf eine Art für mich in so ein Kuriositäten-Kabinett. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es dem Film hilft, konkreter, besser zu werden oder so. Ich weiß, dass Carrière oft als Script-Doktor gute Sachen gemacht hat, aber in meinem Fall hat es eigentlich nicht, vielleicht weil er in Gedanken woanders war, hat es eigentlich nicht das Projekt vorwärts gebracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es macht keinen Sinn, das jetzt weiter so zu tun, als würde das bald gedreht werden, weil mein Gefühl war eben, das ist absichtsvoll in ein Development Hell überführt, damit man nicht Nein sagen muss.
Ja.
Und dann habe ich Nein gesagt, sozusagen, und habe gesagt, okay, das ist jetzt erstmal zu Ende. Das hatte auch damit zu tun, dass ich erst lernen musste, wie die französische Szene funktioniert, die eben anders funktioniert als unsere. Also in Deutschland würden die Leute immer erstmal Nein sagen oder viel schneller Nein sagen und vor allen Dingen auch die Kosten nicht tragen für solche Sachen. In Frankreich ist das Nein viel seltener zu hören. Und man muss es sozusagen verstehen. Das ist eigentlich
auch nicht viel leichter.
Es ist einfach anders, ein anderer Code. Ein bisschen vielleicht wie in Österreich.
Aber du hast jetzt einen französischen Film gedreht, auch auf Französisch. War das da anders, L'amour viendra?
Das ist eine belgisch-Luxemburg, also Luxemburg, okay. Deutsch-Luxemburg. Belgische Koproduktion, nicht Frankreich. Ja, ich habe einen Film auf Französisch gedreht. Das in Brüssel spielt er, ein Gangsterfilm. Wo ich auch mir die Frage stelle, der ist noch nicht ins Kino gekommen, aber ich habe mir ganz was anderes erwartet. Ich habe viel mehr offene Türen erwartet für den Film. Ich finde ihn sehr gelungen, mir gefällt er sehr gut. Aber ja, da bin ich schon am Knappern weiß ich überhaupt, was ich gemacht habe? Oder sind die Reaktionen falsch? Das ist wie immer sozusagen, man ist sich nicht sicher. Nicht sicher sein.
Das ist schön zu hören, dass es jedem, glaube ich, irgendwie am Ende, wenn man sich selbst hinterfragt, immer wieder so geht, dass man nicht weiß, was ist richtig, meine Intuition oder liege ich falsch. Und man braucht sie ja, die Intuition. Trotzdem könnten wir noch, glaube ich, Stunden mit dir sprechen, aber unsere Stunde ist rum und deswegen meine Frage an dich, wenn ich mir jetzt den jungen Christoph vorstelle, der in der Pinakothek sitzt und Rubens Bilder anguckt und die ja übrigens auch in deinem letzten Film kommt, ja auf jeden Fall Malerei, hat eine tragende Rolle. Und du würdest dich neben den setzen ins Museum, in die Pinakothek und der kleine Christoph weiß gerade nicht genau, was sein Medium ist, dass er aber auf jeden Fall nicht Maler wird. Was würdest du ihm denn aus der heutigen Perspektive sagen, jetzt wo du wieder zweifelst?
Ich glaube nicht, dass man jungen Leuten Tipps geben kann. Also ich habe auch nichts zu bereuen, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, mein Leben ist voller interessanter Begegnungen und Erfahrungen gewesen. Also ich fühle mich total beschenkt. Wenn ich jetzt einen Weg wüsste, sage ich mal, wie man schneller mehr Filme machen kann, dann würde ich den gerne hören, von dem Weg. Aber ich weiß nicht, ob jemand einen Rat geben kann. Und dann ist es so, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Weil man ist ja einfach, man hat eben dieses Gepäck, man hat diesen Charakter, man hat die Würfel, man ist in diese und jene Klasse und Gelegenheit hineingeboren und so weiter. Also da bin ich relativ fatalistisch. Also mein Vater, den ich sehr verehre, der hat so ein Motto, der sagt, versuche es gern zu tun. Und sein Leben ist wie Hans im Glück, der geht in die Welt und dann sagt ihm jemand, wollen Sie nicht? Und er sagt, ach ja, warum nicht? Also der hat so viele verschiedene Berufe gehabt, damit neide ich ihn manchmal um diese Art von, wie es altmodisch gesagt, Gottvertrauen. Ja, dass er so immer wieder wurde ihm angeboten, ach, willst du nicht bei uns anfangen? Das war natürlich eine andere Zeit, klar. Also der ist Jahrgang 39. Aber dann war er mal Maurer, mal Maler, war mal Karosseriebauer, mal Schweißer. Dann war er Elektriker und dann am Ende Lehrer und so weiter. Und war immer zufrieden. Und das ist schon toll. Also das
bestimmt auch durch diese Bewegung, die dieser Satz versuche es gern zu tun beinhaltet, dass er das irgendwie geschafft hat, immer in Bewegung zu bleiben. Aber wenn man sich jetzt so anhört, wie dein Weg so war oder deine ersten Erfahrungen mit Scheitern, mit Misserfolgen, aber auch mit dem Weitermachen, dann merkt man ja auch, dass du auf jeden Fall stark mitbekommen hast, in alle möglichen Richtungen auszuprobieren, zu denken, dich auszuleben und dass dieses Medium Film einfach perfekt dafür ist, ne? All diese verschiedenen Lebenswege, Lebensrealitäten und Blicke auf die Welt miteinander zu vereinbaren. Und ich finde, da kann man schon sehr viel von mitnehmen, auch andere, glaube ich.
Ich meine, es gab ja so eine lange Pause, also weil dieses französische Projekt gescheitert war.
9 Jahre hast du keinen Film.
Ja, dann habe ich 9 Jahre keinen Film gemacht und not for the lack of trying. Also es gab viele Projekte, die dann nichts wurden, die dann irgendwie, wo die Rechte irgendwie zerfallen sind und so weiter. Und da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, soll ich was anderes machen? Und es gibt tatsächlich auch viele Dinge, die mich interessieren, also die ich machen könnte. Also wenn das jetzt viel länger noch hätte dauern sollen, dann hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht. Also das ist ja gleichzeitig wahr. Also klar, ich glaube auch, das ist mein Medium. Ich träume das und lebe das und atme das. Aber gleichzeitig geht es natürlich im Leben nicht um Film, sondern ums Leben. Und der Film, wenn er im Weg ist, dann ist es nicht gut.
Vielleicht noch kurz, auch wenn das doch nochmal ein Schlenker ist. Du hast ja auch gelehrt an der DFFB. Wäre das etwas, was du meinst mit dem, was du sonst noch machen willst, oder hättest du was ganz anderes im Kopf?
Nee, also mit die Lehre macht mir Spaß. Ich mache das jetzt auch ab Oktober ein halbes Jahr in der Filmuni. Aber und ich arbeite gern mit talentierten Leuten und so weiter, aber schon mit dem Hintergrund, dass ich selber auch wieder tätig werde. Ich glaube, wenn das wegfiele, also diese Gewissheit, dass ich selber Filme machen kann, dann würde ich nicht so gerne lehren, weil dann würde ich, glaube ich, vielleicht möglicherweise schlechte Gefühle entwickeln, sozusagen, die, wo man sagt, ah, jetzt, warum lassen die mich nicht? Warum soll ich nicht diesen Kurzfilm machen? Nein, also, und das Gefühl hatte ich bisher gar nicht in der Lehre, aber das könnte passieren, glaube ich, irgendwann. Nee, ich glaube, ich hätte eher gezeichnet oder Comics gemacht oder geschrieben oder solche Sachen. Also.
Wie schön. Da würde ich mich auch drauf freuen. Also ich hoffe, du machst noch ganz viele Filme, schreibst, gibst Revolver raus und vielleicht kriegen wir irgendwann einen Comic von dir zu sehen.
Wer weiß, ja.
Parallel zum Filmemachen hoffentlich.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Danke, dass du da warst.